Ich darf Sie einladen, wenn Sie möchten, den Predigttext ein wenig mitzulesen. Er ist abgedruckt im Gesangbuch unter der Nummer 954.19. 954.19. Leider ist nicht der ganze Predigttext abgedruckt, aber doch der größte Teil. Und manchmal hilft es dann zu folgen, wenn man den Text vor sich hat. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Jahrelang, jahrzehntelang, liebe Gemeinde, ist es ruhig geblieben. Ägypten war stabil. Eine der wichtigsten Mächte im Nahen Osten, das Militär sorgte für Ordnung. Der Diktator saß fest im Sattel, Veränderung ausgeschlossen. So schien es. Doch auf der anderen Seite war da ein unterdrücktes Volk, das sich nach Freiheit sehnt. Und das Feuer des unbändigen Drangs nach Freiheit war neu entfacht. Der Tag des Zorns war gekommen. Ägypten 2011. In den vergangenen Tagen haben wir es miterleben können, was da an Umwälzungen geschieht dort in Ägypten. Zeitsprung. Vor fast 3.500 Jahren. Die Lage in Ägypten scheint stabil. Das Militär bildet die Machtgrundlage für den Diktator, der fest im Sattel sitzt. Ein unterdrücktes Volk, die Israeliten, haben die Hoffnung auf Freiheit schon fast aufgegeben. Glaube und Hoffnung sind höchstens noch ein glimmender Docht. Veränderung ausgeschlossen, so scheint es. Auch bei Mose selber. Früher, da hat er gebrannt. Da war er noch Feuer und Flamme für sein Volk. Für die Freiheit, für Gerechtigkeit. Sicher als jugendlicher Heißsporn ist er auch mal über das Ziel hinausgeschossen. Und dass er einen ägyptischen Aufseher in Wut und Zorn umgebracht hat, das hätte vielleicht nicht sein müssen. Aber das liegt doch nun schon so lange zurück. Inzwischen war die Lage ruhig und stabil im Leben des Mose. Das Feuer war verloschen und er hatte sich gemütlich eingerichtet in seinem Leben. Immerhin war er schon im besten Seniorenalter angekommen. 80 Jahre war er alt. Seit vielen Jahren ist er nun als Schafhirte unterwegs in der Wüste, im Lande Midian und hin und wieder auch am Sinai. Kein großer Luxus, den er da hat, aber sein eigenes Leben. Er hat eine Frau und zwei Söhne, hat sein ganz geregeltes Leben mit der Schafzucht, ein bisschen Landwirtschaft und sogar ein bisschen Religion. Immerhin ist sein Schwiegervater Priester. Aber Mose kümmert sich lieber um die Schafe. Zu viel Religion muss ja auch nicht sein. Schließlich läuft das Leben doch auch von selber ganz gut. Mit Hammelkotelett und Ziegenkäse, Familie, geregeltem Einkommen, ausreichend frischer Luft und ein bisschen Religion. Was braucht er noch mehr? Veränderung ausgeschlossen. So scheint es. Zeitsprung. Fast 3.500 Jahre später kennen wir das auch. Früher ja, da haben wir noch gebrannt. Da war da noch ein Feuer in uns, ein Feuer der Liebe in unseren Beziehungen, in unserer Ehe, ein Feuer der Freude in unserem Alltag, ein Feuer des Glaubens in unserem Herzen. Doch mit der Zeit ist es verloschen, ausgebrannt, Burnout, so heißt das heute. Vielleicht glimmt es ja noch ein bisschen, das Feuer. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, so heißt es beim Propheten Jesaja. Vielleicht glimmt es noch ein bisschen, aber wie wäre das, wenn wieder mehr käme? Kann es noch einmal neu entfacht werden, dieses Feuer? Vielleicht nicht. Zu viel Enttäuschung, zu viel Alltagstrott und wir haben es uns gemütlich gemacht. Auto, Fernseher und ein bisschen Religion. Veränderung ausgeschlossen oder für Veränderung aufgeschlossen? Hören wir den Predigttext 2. Mose 3, die Verse 1 bis 11. Und wir erfahren, wie Gott Feuer und Flamme für uns ist. Zunächst die ersten Verse. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Zunächst das Erste. Brennen und doch nicht verbrennen. Trotz seines Alltagstrottes und trotz seines vorgerückten Alters, Mose war bereit für Neues, für Überraschungen. Da geht er schon seit Jahrzehnten seine altvertrauten Pfade. Doch an jenem Tag, da fiel sein Blick auf ein ungewöhnliches Naturschauspiel. Na, denkt er sich, da ist doch was im Busche. Das will ich mir mal näher anschauen. Ein brennender Busch, der doch nicht verbrennt? Das gibt es doch gar nicht. Manch einer hätte gesagt, ach, das ist eine Halluzination, also eine Luftspiegelung. Das gibt es nicht, es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Was soll ich mir die Mühe machen, mich mit so einem Unsinn weiter zu befassen? Doch Mose, er tut das einzig Richtige. Er will der Sache auf den Grund gehen. Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen. So heißt es hier. Ich will hingehen. Und dazu musste er seinen gewohnten Pfad verlassen, sich auf Neues einlassen. Und ich frage uns, sind wir eigentlich bereit, uns von Gott noch herausfordern zu lassen? Auch mal ausgetretene Pfade zu verlassen? Ist unser Glaubensfeuer vielleicht deshalb so heruntergebrannt, weil wir gar keine Neugier mehr haben? Wer nicht mehr neugierig ist auf Gott, der hat eigentlich das Interesse an Gott verloren und damit auch die Liebe. Wer meint schon alles zu wissen im Glauben und immer dieselben Wege geht, der entdeckt nichts Neues. Ich will Ihnen ganz offen gestehen, mir geht es manchmal so mit der Bibel. Wenn ich dann so lese, vielleicht in der Vorbereitung zu einer Predigt oder auch in der stillen Zeit, und dann lese ich die Bibelstelle und dann macht's bei mir schon gleich klick, klick, aha, oh, kenne ich doch. Geschichte, schon x-mal gelesen, schon viel drüber nachgedacht. Lohnt sich das überhaupt noch? Gibt's da noch was Neues drin? Und wenn ich dann doch mich aufraffe und hineinschaue, lese, dann spüre ich auf einmal, jawohl, da brennt etwas. Da ist doch etwas Neues. Wenn ich gespannt bin auf das, was Gott mir sagen wird, dann werde ich oft wirklich ganz neu überrascht. Mache ich neue Erfahrungen mit Gottes Wort. Und so auch Mose. Er verlässt seine alten, vertrauten, ausgetretenen Pfade, lässt sich ein auf etwas Neues. Er geht hin zu diesem brennenden Busch, der doch nicht verbrennt. Ein Wunder. Und doch ist dieses Wunder so bezeichnend für Gottes Handeln, so einmalig und ungewöhnlich das damals war. Es ist doch etwas, was sich immer wieder wiederholt im Handeln Gottes. Zum Beispiel beim Volk Israel. Wie viel Unterdrückung und Versklavung und Feuer hat dieses Volk in seiner Geschichte erlebt? Ja, das war und ist oft ein brennender Dornbusch. Manchmal im wahrsten Sinne des Wortes. Wir brauchen nur ins vergangene Jahrhundert hineinzuschauen. Und doch ist dieser Dornbusch Israel, ist er niemals verbrannt. Er ist niemals vernichtet worden. Ein Zeichen der Treue Gottes, wie er es auch durch Jesaja sagt. Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht verbrennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Oder denken wir auch an die Gemeinde Jesu. Wie viele Verfolgungen, wie viele Feuer und Leiden hat die Gemeinde Jesu weltweit durch die Jahrhunderte erlebt und erlitten und doch nicht verbrannt. Und die alte Kirche hat auch das Leiden Christi und seinen Tod am Kreuz mit dem brennenden Dornbusch verglichen. Christus leidet, ja er stirbt und wird doch nicht zerstört und vernichtet, er bleibt, er lebt, er ist der Lebendige. Ein Dornbusch, der brennt und doch nicht verbrennt. Und unzählige Christen haben genau dieses auch schon erlebt und erfahren in ihrem eigenen Leben. Trotz Schmerzen, trotz Not und Leiden, trotz Brennen sind sie nicht verbrannt, hat Gott sie bewahrt und erhalten. Ich denke an eine sehr alte Frau im Lehnstuhl hier in Haste, mit der ich mich schon öfter auch länger unterhalten habe. Und dann erzählt sie von den Schrecken des Krieges. Ja, das war auch ein Brennen, von der Vertreibung, von ihrer Flucht. Was hat sie da alles mit ansehen müssen und selber durchmachen müssen? Und dann, Herr Pastor, Christus war es, er hat mich hindurchgebracht. Gebrannt, aber nicht verbrannt. Ein eindrückliches Zeugnis. Und der brennende Dornbusch, er ist auch in einem ganz anderen Sinn ein Bild für brennenden Glauben. Ein Glaube, der nicht wie ein Strohfeuer ist, was dann einfach ausbrennt. Wie kann das gehen? Nun, wenn man genau hinschaut in diesen Text, es ist ja gar nicht der Busch selber, der brennt. Es ist das Feuer Gottes. Gott ist es, der in diesem Busch wohnt. Und das ist ein Geheimnis. Wenn der Glaube, wenn unsere Liebe, wenn unsere Freude auf uns selbst gründet, dann werden diese irgendwann erlöschen. Aber wenn Gott in uns wohnt, dann hält er das Feuer aufrecht oder kann es wieder neu entfachen. Nun, Gott wohnt im Busch, das klingt ja merkwürdig, oder? Und das ist das Zweite, das möchte ich so überschreiben, Wüste und doch nicht Gott verlassen. Oft sagt man ja von Gegenden, wo es absolut öde und einsam ist, wo Wüste und Einöde ist. Mensch, das ist aber eine gottverlassene Gegend. Und so hat Mose sicher auch manches Mal gedacht. Und er wurde gründlich überrascht. Hören wir weiter ab Vers 5. Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Ich staune jedes Mal neu über diese Aussage. Denn das sieht ja so gar nicht nach heiligem Land aus. Steinige Wüste, ein trockenes, dorniges Gestrüpp. Wer selber mal auf dem Sinai war oder auf dieser Halbinsel, der kann das nachempfinden. Das ist über weite Strecken trostlose Landschaft. Ich habe heute Besuch von einem Freund, live ist da. Und er war, so wie ich, zum Studienjahr in Israel. Wir haben auch 14 Tage so eine Sinai-Exkursion gemacht. Da würde man wirklich denken, menschlich gesprochen, eine gottverlassene Gegend. Nein, so ist es nicht. Gerade da wohnt Gott. Nicht nur im Tempel, nicht nur in der Kirche, nicht nur im Himmel, nicht nur auf einer grünen Aue. Nicht nur im Singen und Beten der Gemeinde, sondern hier mitten in der Einsamkeit und Öde. Das ist doch erstaunlich, oder? Ja, es ist sogar eine ganz besondere Beschreibung Gottes. An anderer Stelle in 5. Mose 33 im Abschiedssegen des Mose an die 12 Stämme Israel. Da heißt das sogar: Die Gnade dessen, der in dem Dornbusch wohnte, komme über das Haupt Josefs. Eine Beschreibung Gottes, der in dem Dornbusch wohnte. So ist Gott. Warum eigentlich gerade ein Dornbusch? Dornen sind in der Bibel ein Bild für Verlorenheit. Nach dem Sündenfall heißt der Fluch über dem Ackerboden: Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und nun wählt sich Gott ausgerechnet diese traurige Kreatur eines Dornbusches in der Wüste. Keine strahlende, stolze Palme einer Oase. Er wählt sich einen Dornbusch, um sich darin zu offenbaren. So ist Gott, so ist unser Gott. Denn das heißt, er wählt sich verlorene Menschen, Mörder wie Mose, aber auch ganz normal sündige Menschen, wie sie heute hier in dieser Kirche sind. Dort unten auf den Bänken und hier oben auf der Kanzel. Gott wählt sich solche Leute. Er wählt sich manchen alten Busch. Und er nimmt unsere Dornen auf sich und trägt sie als Dornenkrone ans Kreuz. Allerdings wird auch eines deutlich hier, und ich habe das ja in der Begrüßung schon anklingen lassen: Gott ist nicht einfach so der nette Kumpel von nebenan. So oft wird vom lieben Gott geredet. Oder manch einer sagt vielleicht ganz unbedacht: Ach Gottchen. Gott ist ein heiliger Gott. Und Mose erschrickt vor ihm. Er fürchtet sich, weil er sich als sündigen Menschen erkennt. Und diese Erfahrung machen die Menschen der Bibel immer wieder. Denken wir an einen Jesaja, der in einer Vision den Thron Gottes sieht und hört, wie die Engel: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth, das heißt der Herr der Heerscharen, wie die das rufen und singen. Und dann kann er nur aufschreien und sagt: Weh mir, ich vergehe, ich bin ein sündiger Mensch. Oder denken wir an Johannes, in der Johannes-Offenbarung, wie er diese Christusvision sieht, und dann heißt es: Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. ein heiliges Erschrecken. Wenn wir in unserer Zeit über Gott und Gottesdienst und Gemeinde nachdenken, dann ist uns das ein wenig abhanden gekommen. Wir wollen uns wohlfühlen. Wir wünschen uns lieber ein Zuckerschlecken statt Erschrecken. Doch das, liebe Gemeinde, wäre nur die halbe Wahrheit. Natürlich ist es so, dass nicht Furcht und Erschrecken den Glauben prägen sollen, sondern Liebe und Vertrauen. Und Johannes etwa sagt es ja selber, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und er erlebt es ja auch, dass Christus ihm liebevoll die Hand auf die Schulter legt und sagt, fürchte dich nicht. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, das kann ich mir nicht selber sagen. Das muss Gott mir sagen, das kann nur er mir sagen. Wer stolz und erhobenen Hauptes vor Gott tritt und denkt, ich habe doch nichts zu fürchten, ich bin doch ein ganz prima Kerl, Gott kann doch stolz auf mich sein. Ich glaube, der nimmt weder die eigene Sünde noch die Heiligkeit Gottes ernst. Und das ist heute ein echtes Problem, weil die Ehrfurcht vor Gott weitestgehend verschwunden ist. Ich glaube, deshalb wird der Glaube so oft so oberflächlich, so harmlos, so kraftlos, so belanglos, so leblos. Zieh deine Schuhe aus! Das dreckigste Kleidungsstück, staubig, ausgelatscht und ausgetreten, ein Symbol für die eigenen Lebenswege, die man so geht und auch für die Sünde, die ich mit mir rumschleppe. Das soll er ausziehen. Das ausziehen, wenn wir Gott begegnen wollen. Ja, wenn wir dem heiligen Gott gegenübertreten, dann kann das nur geschehen über echte Buße. Und über die Vergebung unserer Sünden. Und ich darf uns mal einladen heute Morgen, ganz gleich, ob wir schon im Glauben stehen oder noch nicht oder nicht mehr. Nehmen wir diese Geschichte ganz persönlich. Der Ruf Gottes an Mose. Mose, Mose, da könnte unser Name stehen. Da könnte dein Name stehen und meiner. Und dann diesen Ruf hören und antworten. Hier bin ich. Und dann zieh deine Schuhe aus, lass dein altes Leben hinter dir, sei bereit, deine ollen Latschen, die dir so bequem erscheinen, auszuziehen und Gott zu begegnen. Und nun noch kurz das dritte und letzte. Zweifeln und doch nicht verzweifeln. Brennen und doch nicht verbrennen. Wüste und doch nicht Gott verlassen. Und nun zweifeln und doch nicht verzweifeln. Mose bekommt eine Berufung, einen gewaltigen Auftrag. Er soll das Volk aus Ägypten führen. Aber er fühlt sich dabei hoffnungslos überfordert und er zweifelt. Schaffe ich das? Bin ich denn dafür überhaupt der Richtige? Hören wir noch einige Verse. Ab Vers 9, weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Und nun fehlt was ganz Wichtiges, Vers 11 und 12, da heißt es weiter, es ist hier im Gesangbuch nicht abgedruckt, Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Es kommen noch weitere Einwände von Mose. Immer wieder Widerspruch, Zweifel, Fragen, kann ich das? Doch Vers 12 heißt es dann, und Gott sprach, ich will mit dir sein. Das ist das Entscheidende. Ja, Mose war anfangs wahrlich nicht begeistert. Da war zunächst keineswegs Feuer und Flamme für seinen Auftrag, für sein neues Leben, das ihn nun im hohen Alter noch erwartete. Er zweifelte. Und doch, er brauchte nicht zu verzweifeln, denn er hatte eine großartige Zusage Gottes. Ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Das ist übrigens genau einer der Namen Jesu im Alten Testament. Jesus wird bei Jesaja Immanuel genannt. Und das heißt übersetzt, Gott mit uns. Ich will mit dir sein, sagt Gott. Durch Jesus bin ich dir immer nah, was auch immer geschieht. Wir spüren, wie Gott durch Jesus Feuer und Flamme ist für uns und auch für das Elend des Volkes. Wie hat es hier geheißen? Ich habe das Elend meines Volks gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette. Was für eine Liebe und Barmherzigkeit Gottes drückt sich hier drin aus. Und das sagt er auch dir. Du, ich habe dein Elend gesehen. Ich habe deine Gebete, deine Schreie gehört. Auch wenn du vielleicht denkst, ich habe dich längst vergessen. Die Israeliten dachten das. Jahrzehnte Unterdrückung. Aber Gott sagt, ich habe dich gesehen. Ich bin herniedergefahren, dass ich dich errette. Gott sieht und hört, wie es uns geht. Deswegen, sicher, wir dürfen auch mal zweifeln, aber wir brauchen nicht zu verzweifeln. Und Gott sieht auch die unterdrückten Völker auf Erden, sei es in Ägypten oder anderswo. Auch wenn wir nicht wissen, wie sich die politische Lage dort weiterentwickeln wird. Eines dürfen wir wissen, wenn Gott in unser Leben und in diese Welt eingreift und wenn wir uns von ihm rufen lassen, dann kann aus dem Tag des Zorns oder dem Tag der Hoffnungslosigkeit oder dem Tag der Verzweiflung ein Tag des Heils werden. Amen.